bin heute ein bisschen nervöser als sonst. Denn normalerweise habe ich meine Predigt immer in Papierform dabei. Jetzt habe ich es heute mal auf dem Tablet, um es nicht ausdrucken zu müssen. Wenn da was schief geht, dann bin ich verloren. Ich hoffe, das klappt alles. Guten Morgen. Ich möchte noch beten und dann wollen wir auf Gottes Wort hören. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Morgen, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass du durch dein Wort zu uns sprechen willst. Und ich bitte dich, öffne unsere Herzen, dass wir dich hören, das, was für uns wichtig ist. Und schenk mir deine Worte jetzt. Amen. Naja, du bist ja auch nicht besser als ich. Ein Christ sündigt doch nicht. Du willst ein Christ sein? Dann verhältst du dich so. Solche oder vielleicht ähnliche Sätze hat man als Christ möglicherweise hier und da schon mal gehört. Ich kenne das aus meiner eigenen Familie. Mein Bruder, mein Nicht-Zwillingsbruder und ich, wir waren in unserer Familie so diejenigen, die im CVJM auch wirklich Jesus nachgefolgt sind. Und ja, das wird so in unserer Familie auch nicht so ganz verstanden immer. Und dann hört man solche Sätze und dann hat man direkt auch ein schlechtes Gewissen. Weil man kennt sich ja auch. Man weiß, wie man ist und welche Schwächen man hat und an welchen Stellen man nicht so ein gutes Zeugnis für die Welt ist. Was eigentlich zu einem Leben eines Christen nicht passt. Ich glaube, ich habe es schon mal hier und da erzählt, in der Predigt weiß ich nicht, aber 1996 war das Christival in Dresden und da war ich auch als junger Christ mit dabei. 30.000 Christen haben sich da getroffen, um miteinander verschiedene Aktivitäten zu machen. Und da gab es eine Gruppierung, die gern bei solchen Gelegenheiten aufgetaucht ist. Eine Sekte, die dann eben Christen versucht hat abzufangen, in Gespräche zu verwickeln und dann eben ihre Lehren denen zu sagen, sozusagen ein bisschen alles anders als das, was man eigentlich denkt. Ich war 19 Jahre alt, wie gesagt, und habe mit diesen etwas seltsam aussehenden Herren geredet. Ein Markenzeichen war ein prächtiger, langer Bart und es sahen alle ein bisschen alternativ aus. Sie gehörten zur Schafranek-Sekte. Ich weiß nicht, vielleicht sagt es dem einen oder anderen noch was. Ich glaube, heutzutage haben die nicht mehr viel Bedeutung. Aber damals haben die von sich reden gemacht. Ich wusste nichts davon und bin dann auch mit ihnen ins Gespräch gekommen, so wie das am Christival auch der Fall ist. Da gibt es so viele Teilnehmer, da kommt man mit jedem irgendwie mal ins Gespräch. Und dann wurde ich eben von ihnen durcheinandergebracht durch eine Aussage, die sie überzeugt vertraten, nämlich, dass ein Christ, ein echter Christ, so wie Jesus sein Leben sündlos führen wird. Und auch wenn ich damals Feuer und Flamme war für Jesus und Jesus nachgefolgt bin, mir war klar, sündlos bin ich nicht. Ich bin schon jemand, der es mit manchen Dingen zu kämpfen hatte. Und ich fragte mich, ist das so? Ist in meinem Glauben noch was falsch, wenn es da noch Bereiche gibt, die nicht in Ordnung sind, wenn es doch so Schwächen und Fehler gibt, mit denen ich zu kämpfen habe? Muss ich so perfekt sein, wie die das hier verlangen? Das hat mich sehr durcheinander gebracht, auch runtergezogen, weil wenn man damit konfrontiert ist, bin ich vielleicht gar kein Christ, dann ist das schon was Schwerwiegendes. Glücklicherweise gab es einige Freunde, die da auch mit dabei waren, Jugendleiter, die mich dann auch darauf angesprochen haben, weil ich plötzlich so mit einem langen Gesicht da saß. Die konnten mir da weiterhelfen, aber ich glaube, dieses Thema ist für jeden immer wieder mal relevant. Dass man sich doch fragt, jetzt bin ich Christ, vielleicht schon, ich bin schon so lange Christ und dann gibt es doch noch dieses oder jenes, was einfach, wo ich weiß, das ist nicht in Ordnung. Ob das Gedanken sind, ob das Taten sind, Schwächen. Man kennt sich und man würde vielleicht bei jemand anderem, wenn man von dieser Schwäche, die ich habe, wenn man es von jemand anderem hören würde, vielleicht sogar sagen, na, wenn der so denkt oder sowas sagt oder sich so verhält, ob der wirklich ein Christ ist. Darum wollen wir heute weiterlesen im ersten Johannesbrief. Wir können mal die PowerPoint anmachen. Weiterlesen im ersten Johannesbrief. Vor 2 Wochen hat ja Hartmut angefangen mit dieser neuen Predigtreihe. Das ist vielleicht auch nicht jedem so bewusst. Wir wollen jetzt bis November eine Predigtreihe über den ersten Johannesbrief machen, da uns Stück für Stück durcharbeiten. Und eben, wie gesagt, bis November wird uns das beschäftigen. Und in unserem Text von heute geht es eben genau darum, der Christ und die Sünde. Nicht der Mensch, der nichts mit Kirche zu tun hat und seine Sünde, sondern der Christ und die Sünde. Also genau auch die Frage, die mich verwirrt hat als junger Christ: Kann ich als Christ perfekt und sündlos leben? Beziehungsweise muss ich das hinkriegen, wenn ich ein echter Christ sein will, oder wie ist das? Darum lesen wir jetzt erstmal gemeinsam diesen Textabschnitt. Das ist der Rest von Kapitel 1 und die ersten Verse von Kapitel 2. Das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, da so ein Schnitt auch in Bibeln so zusammenzufassen. Aber ich hoffe, das wird deutlich, warum ich das so gewählt habe. Also wir lesen 1. Johannes 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 6. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Da ich jetzt nicht exakt Vers für Vers durch diesen Text gehen werde, das ist doch auch vom Umfang recht viel, möchte ich einige Vorbemerkungen machen zu dem Text, die meiner Ansicht nach nicht übergangen werden dürfen, und dann komme ich zu den eigentlichen Punkten. Das sind heute 4, nicht die üblichen 3. Erste Vorbemerkung. Das lesen wir am Anfang. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Im ersten Teil unseres Textes wird zunächst die Grundlage gelegt, auf dem die weiteren Ausführungen dann aufbauen. Und zwar besteht diese Grundlage im Wesen Gottes. Weil Gott so ist, deswegen auch wir. Und eine Wesenseigenschaft wird hier deutlich gemacht: Gott ist Licht und Finsternis ist in ihm gar keine zu finden. Der Ausdruck, der im Griechischen hier verwendet wird, für diese Verneinung, dass keine Finsternis in ihm ist, das wurde schon mal als doppelte Verneinung oder als verstärkte Verneinung bezeichnet. Also es soll hier ganz klar werden von dem Ausdruck, den Johannes hier verwendet: Gott ist Licht und in ihm ist überhaupt gar keine Finsternis. Also überhaupt gar nicht. Also wenn man es irgendwie mit deutschen Worten noch verstärken will, wird es vielleicht so sich anhören. Überhaupt gar keine Finsternis ist in Gott. Also Gott ist von seinem Wesen her so sehr Licht und so sehr rein, dass keine Finsternis, nichts Böses in ihm zu finden ist. Das wollte Johannes hier deutlich machen. So wie Jesus von sich selbst sagt, ich bin das Licht der Welt, genauso wird es hier bestätigt, Gott ist Licht. Und dann geht er weiter und überträgt diese Eigenschaft Gottes auf uns. Gott ist Licht. Und wenn wir sagen, dass wir zu ihm gehören, dann passt es nicht zu uns, in Finsternis zu wandeln. Also auf Deutsch, ein Leben zu führen, in dem ich all das tue, was Gott nicht gefällt. Vielleicht nicht all das, das wäre jetzt auch schon wieder sehr viel, aber wo ich einfach Dinge erlaube in meinem Leben, willentlich, die Gott nicht gefallen. In dem Wort von Jesus, dass er das Licht der Welt ist, geht es dann so weiter, und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist im Grunde dasselbe wie unser Vers 6. Ein Christ zeichnet sich dadurch aus, dass er das Licht des Lebens hat und dann eben nicht in der Finsternis lebt, doch all das weiter tut, was er vorher auch getan hat, sondern im Licht Gottes lebt und das tut, was Gott möchte. Zu sündigen, auch wenn dieser Ausdruck recht alt ist und man manchmal nicht so richtig fühlen kann, all das zu tun, was Gott nicht will, all das, was Gott nicht gut findet, wo er Nein dazu sagt, 10 Gebote sind schon mal ein Hinweis, und eben, wo wir durch Gottes Wort merken, das ist nicht, was Gott möchte, das nennt die Bibel Sünde. Und das bedeutet es, in der Finsternis zu leben. Das heißt nicht, ich bin jetzt irgendwo, ich weiß nicht, in welchem Teil der Welt ist es ein halbes Jahr lang dunkel, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, Färöerinseln oder so zum Beispiel. Darum geht es nicht, in der Finsternis leben, also in einem Ort, wo es ständig dunkel ist, sondern es geht um unseren Lebensstil, das, was wir tun, mit unseren Taten, mit unseren Worten, mit dem, was wir denken. Aber mit Jesus zu leben, bedeutet im Licht leben. Und das hat dann zur Folge, Vers 7, dass auch wir als Christen echte Gemeinschaft haben, weil wir nichts verstecken müssen voreinander. Es muss nichts im Dunkeln bleiben. Wir leben im Licht Gottes. Das ist das Ideal. Da wünsche ich mir, dass wir auch als Gemeinde noch mehr hinkommen, dieses Vertrauen zueinander zu haben, dass wir im Licht leben dürfen, dass wir nicht eine Fassade aufsetzen müssen, ich bin so perfekt und ich bin so wunderbar, bin doch der Pastor, ist ja klar, sondern dass wir auch unsere Schwächen zugeben dürfen. Vielleicht nicht vor allen, vielleicht nicht hier am Pult, aber doch voreinander, dass wir uns öffnen können. Dazu kommen wir nachher nochmal zurück. Jetzt aber zur zweiten Vorbemerkung. Das ist auch gleichzeitig ein Vorgriff auf später und zeigt uns das Ziel, das Johannes hat mit dem, was er hier schreibt. In Vers 1 von Kapitel 2 lesen wir, genau, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und unsere Erfahrung als Christen, also es gibt ja einige hier, die 30, 40, 50, 60 Jahre schon als Christ leben. Unsere Erfahrung als Christ sagt uns ja schon, und wir werden es auch gleich lesen, dass es diese Sündenfreiheit, wie es diese Schafranek-Sekte proklamiert hat, diese Sündenfreiheit gibt es nicht. Nicht so lange wir hier auf der Erde leben. Allerdings, und deswegen möchte ich das auch als Vorbemerkung hier bringen, allerdings kann man dann auch leicht in die falsche Einstellung verfallen, ich schaff's doch eh nicht, warum also anstrengen? Dann kann ich doch einfach machen, was ich will, Vergebung habe ich ja in Jesus, ist doch halb so wild, schwamm drüber. Erinnere ich mich dran, wie ich so als kleiner Junge, 8 Jahre, ich war so frisch ein bisschen in die Jungschar gekommen, und habe kapiert, Jesus vergibt mir meine Sünden. Ja, juhu, habe mich aufgemacht in meinem Elternhaus. Ich wusste, wo die Süßigkeiten liegen. Klauen wir doch mal ein paar Süßigkeiten. Und ich weiß noch, ich war da auf der Theke, habe das oben rausgeholt und habe fröhlich gesagt, danke Jesus, oder vergib mir Jesus, irgendwie so in der Richtung, und habe dann fröhlich meine Süßigkeiten gegessen. Also ich will nur sagen, diese Einstellung zu denken, naja, dann ist ja alles erlaubt, dann kann ich ja alles machen, ist ja egal, Das ist so eine Einstellung von einem 8-jährigen Jungen vielleicht, der das noch nicht so ganz kapiert hat. Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass man jetzt Sünde irgendwie aufweicht und sagt, es ist alles nicht so schlimm. Solchen Gedanken soll schon mal vorgebeugt werden. Darum will ich das auch mit an den Anhang stellen, dass Jesus mit dem, was er hier in diesem Text schreibt, in diesen Versen, die wir anschauen, er will in keiner Weise Sünde rechtfertigen. Er will in keiner Weise Sünde verharmlosen oder beschönigen. Er schreibt hier ganz klar, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und er beginnt hier den Satz sogar mit, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das ist auch kein so Bibel um die Ohren hauen, sondern das ist ein, ich habe da ein echtes Anliegen. Ich möchte nicht, dass ihr, die ich euch lieb habe, dass ihr von der Sünde kaputt gemacht werdet. Das ist ja das andere, dass wir auch die Vorstellung manchmal haben, Sünde ist ja was Tolles und Gott verbietet uns was Schönes. Nein, Sünde ist immer zerstörerisch, Sünde macht immer kaputt. Wenn ich nicht weiß, was Gott von mir will, dann lebe ich in Zuständen, die mein Leben kaputt machen. Und wie oft sieht man das auch in dieser Welt? Darum soll uns diese Zielsetzung jetzt auch im Kopf bleiben und vor Augen sein, wenn wir jetzt zu den eigentlichen Punkten kommen. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und der erste Punkt, den ich jetzt tatsächlich als ersten Punkt so deklariert habe, ist, Christen sind begnadigte Sünder. Christen sind begnadigte Sünder. In diesem Titel ist schon beides ausgedrückt. Wir sind begnadigt, aber wir sind Sünder. Genau, das muss noch dazu. Ein anderer Spruch, den wir vielleicht kennen, der so das ähnlich ausdrückt, lautet, besser sind wir nicht, aber wir sind besser dran als Christen. Wir können nicht sagen, wir können uns über die anderen Menschen stellen, weil wir von Sünde rein sind, sondern wir sind besser dran, weil wir wissen, wohin mit unserer Sünde, wo wir Vergebung finden. In Vers 8 und in Vers 10 wird das treffend ausgedrückt, deswegen habe ich die auch jetzt zusammengesetzt und zusammengestellt. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Johannes redet hier nicht zu ungläubigen Menschen. Das wird auch manchmal so hier interpretiert, um das ein bisschen abzuschwächen, dass er eigentlich zu ungläubigen Menschen spricht. Man weiß nicht so genau, an wen ist denn dieser Brief geschrieben worden, vielleicht auch mit evangelistischen Gründen. Und dann wird angenommen, er redet zu Menschen, die noch nicht an Jesus glauben und will sie sozusagen mit einnehmen. So, wir sind doch alle Sünder. Ja, jeder von uns hat gesündigt, um sich mit ihnen auf eine Stelle zu setzen. Aber nein, er redet als Christ zu Christen. Das wird an verschiedenen Formulierungen immer wieder deutlich. Und er will ihnen deutlich machen, dass sie nicht überheblich sein können. Sie sollen nicht überheblich werden und annehmen, weil sie Kinder Gottes geworden sind, was ja wirklich ein anderer Stand ist als Menschen ohne Jesus. Weil sie Kinder Gottes geworden sind, seien sie jetzt sündlos und perfekt wie Jesus. Nein, sie bleiben von Jesus und seiner Vergebung abhängig, weil sie es immer wieder erleben werden, dass sie Fehler machen, dass sie schwach werden, dass sie andere verletzen und so weiter. Die beiden Verse sind auch sehr parallel geschrieben, aber mit unterschiedlichen Inhalten und Schwerpunkten. Das ist sehr interessant. Sie beginnen ähnlich. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, und im Vers 10 dann, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, also ist beides ähnlich. Und dann geht es beim Vers 8 weiter, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und beim Vers 10, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also sehr parallel die Formulierung. Bedeutet also, wenn ich mich nicht selbst betrügen will und wenn ich Gott nicht als Lügner bezeichnen will, dann habe ich gefälligst zuzugeben, dass ich ein Sünder bin. Ich habe Sünde getan und ich kann auch nicht behaupten, dass ich frei von Sünde bin. Lass uns das nicht zu dogmatisch sehen. Natürlich wissen wir, in Jesus bin ich frei von aller Schuld. Das bringt mir ja nur den Zugang zu Gott. Aber ich kann nicht sagen, ich bin jetzt an sich sündlos und habe das alles im Griff, weil das würde ja bedeuten, ich bin von Jesus unabhängig. Und es geht hier sogar so weit, dass wenn ich behaupten würde, ich habe keine Sünde, dann bedeutet das, dass Jesus nicht in mir ist. Sowohl Wahrheit ist ein Synonym für Jesus, als auch das Wort ist ein Synonym für Jesus. Ja, im Vers 8 steht, und die Wahrheit ist nicht in uns. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit. Und im Vers 10, und sein Wort ist nicht in uns. Das kann natürlich auch beides bedeuten. Ganz klar, dass ich einfach Gottes Wort nicht verstanden habe. Ja, Gottes Wort ist nicht in mir. Oder eben auch ganz klar von Johannes 1 her, am Anfang war das Wort, Jesus als das Wort ist nicht in uns. Und in dieser Zuspitzung finde ich es bedeutsam, dass es Johannes so wichtig ist, den Empfängern des Briefes deutlich zu machen, dass sie Sünder sind. Und ich sehe da nirgends, dass er ihnen ein schlechtes Gewissen machen will. Es soll eine Hilfe sein, es soll klar sein, auch in der Auseinandersetzung mit den Irrlehren von damals, auf die ich jetzt nicht eingehen will, dass es wichtig ist zu wissen, wie ist unser Stand? Wo stehen wir vor Gott? Wir sind Sünder, die die Gnade Gottes brauchen. Weil es ist eben ganz klar, wenn ich sündlos wäre, dann bräuchte ich Jesus nicht mehr. Wenn ich aber zugebe, dass ich Bereiche in meinem Leben habe, in denen ich noch nicht so bin, wie Jesus es möchte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber je länger man mit Jesus lebt, glaube ich, merkt man immer mehr, wie nötig wir Jesus haben. Das bedeutet nicht, dass ich immer arroganter und immer hochmütiger werde und immer mehr denke, Mann, bin ich ein toller Kerl, so viel Heiligung, wie ich schon hinter mir habe. Ja, dann ist da was schiefgelaufen, wenn ich so denke. Wir sollen uns nicht über andere erheben, denn jeder von uns ist ein Sünder und hat Jesus nötig. Also die Sünde ist da. Aber dann ist wichtig, auch den zweiten Punkt klar zu sehen. Der zweite Punkt ist, Sünde muss und wird ans Licht kommen. Hier kommt der Hinweis darauf zum Tragen, dass Gott Licht ist. Auch wir als Christen sollen im Licht wandeln. Vers 7 und Vers 9 sind auch in einer gewissen Weise parallel. Nicht so deutlich wie bei 8 und 10, aber schon auch. In Vers 7 wird davon gesprochen, im Licht zu wandeln. In Vers 9 wird davon gesprochen, dass wir unsere Sünde bekennen sollen. Wenn wir unsere Sünde nicht bekennen, wandeln wir in der Finsternis. Da haben wir was versteckt, da haben wir was verborgen, da ist was in der Finsternis geblieben. Bekennen von Sünde bedeutet im Licht wandeln. Und in beiden Versen ist das Resultat, dass uns Jesus reinigt von unserer Schuld. In beiden ist das Resultat, dass Jesus uns reinigt von der Schuld. In Vers 7 wird allerdings darauf hingewiesen, dass das im Lichtleben auch Gemeinschaft zwischen Christen bringt. Und in Vers 9 steht, dass Gott im Mittelpunkt ist. Da steht Gott im Mittelpunkt, dass er auf unser Bekenntnis hin treu und gerecht ist und uns vergibt. Ich hoffe, ich habe euch damit durcheinander gebracht, so mit den Versen so ein bisschen hin und her zu springen. Was bedeutet es jetzt für uns? Der Titel macht es schon deutlich, Sünde muss ans Licht kommen. Sünde muss ans Licht kommen. Wenn wir Sünde nicht zugeben, sondern lieber zudecken, dann kann das zur Folge haben, dass uns das innerlich zerfrisst. Es kann zu Heuchelei führen. Und im schlimmsten Fall dazu, dass wir vom Glauben abkommen. Dass wir so sehr damit beschäftigt sind, unsere Sünde zu verbergen, dass wir nicht mehr dazu kommen, mit Jesus zu leben. Und dann auch irgendwann vielleicht gar keinen Sinn mehr darin sehen. Sünde ist immer zerstörerisch. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Sünde ist immer zerstörerisch. Da, wo ich etwas tue, was Gott nicht gefällt, wo Gott vielleicht auch ganz klar in seinen 10 Geboten gesagt hat, das will er nicht. Und an anderen Stellen, das ist natürlich nicht das Einzige, aber wo wir ganz klar das tun, was Gott nicht möchte, da ist das zerstörerisch, da wirkt das zerstörerisch auf unser Leben oder auf das Leben der Menschen um uns herum. Mindestens stört es unsere Beziehung zu Gott, Es kann die Beziehung zu ihm aber auch zerstören. Darum sollen wir unsere Sünde bekennen. Was heißt das? Und wie gesagt, ich denke, das geht an uns als Christen, nicht an diejenigen, die erstmal das ganz überhaupt verstehen müssen, sondern an uns als Christen, die wir schon uns für Jesus entschieden haben, die wir wirklich mit ihm leben und merken aber, da gibt es Punkte in unserem Leben, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Was heißt das, dass wir unsere Sünden bekennen? Nun zunächst natürlich, dass wir erstmal ehrlich werden vor Gott. Das ist natürlich der allererste Schritt. Wenn uns Gott nicht was klar macht, was in unserem Leben falsch läuft, dann kapiere ich es eh nicht, dann passiert sowieso nichts. Also erstmal muss es von Gott kommen, diese Erkenntnis, kann durch eine Predigt passieren, kann durch Bibellese passieren oder eine Situation im Alltag, wo wir uns in der Familie vielleicht verhalten, wie wir denken, oh, das passt eigentlich nicht zu einem Christen, da weiß ich, dass Jesus das anders möchte. Und dann muss ich das zunächst mal vor Gott klären. Dann muss ich zu Gott kommen, ich muss es eingestehen, ich muss es erstmal ehrlich anerkennen, das war falsch, Herr, vergib mir. Und dann natürlich um die Kraft bitten, dass das nicht nochmal vorkommt. Ja, das soll nicht ein immer wieder und immer wieder und immer wieder sein, sondern auch dieses, das soll auch das Ziel sein, das nicht wieder zu tun. Und dieses Bekennen vor Gott, so wichtig und so sehr an erster Stelle, wie es auch sein mag, ist für uns eigentlich auch das Einfachste und das Bequemste. Obwohl Gott die höchste Autorität ist, ist es uns peinlicher, unsere Schuld vor einem Menschen zuzugeben. Aber auch das Bekennen vor einem Christen, dem ich vertraue, und ich rede jetzt nicht von der Beichtpraxis in irgendeiner größeren Kirche, sondern einfach das Bekennen vor einem Christen, dem ich vertraue. Der muss kein Pastorenamt haben, muss einfach nur, ich weiß, das ist ein Bruder in Christus, der weiß, wovon ich rede. Das Bekennen vor einem Christen hat auch seinen Platz in der Gemeinde. Und wird meiner Ansicht nach auch in Vers 7 ausgedrückt. Manchmal kann die Last der Schuld so niederdrücken, so belastend sein, dass ich nach einem Gebet immer noch denke, dass diese Schuld nicht vergeben ist. Oder ich mir unsicher bin, Gott, ist das jetzt wirklich vergeben? Es war so schlimm oder schon wieder? Wie viel Geduld hast du eigentlich mit mir? Das kann einen manchmal in der Unsicherheit lassen. Wenn ich mit einem anderen Christen allerdings darüber spreche und mich öffne und wir gemeinsam beten, dann kann mir der andere auch zusprechen. Im Namen Jesu kann ich dir zusagen, deine Schuld ist dir vergeben. Das soll eine Hilfe sein, soll kein Zwang sein, aber eben eine Hilfe, die Schuld wirklich loszulassen. Sozusagen, es soll eine Hilfe sein, dass ich es Gott wirklich abnehme, dass er mir vergibt. Oft genug sind wir auch Wiederholungstäter, dass uns eine Schwäche immer wieder einholt. Das kann auf verschiedenen Ebenen sein. In der Familie, Jähzorn, eine bestimmte Form, mit jemandem umzugehen. Das kann die persönliche Sexualität angehen. Jeder weiß um seine eigenen Schwächen. Wiederholungstäter, es passiert immer wieder und ich wundere mich, dass nach vielen Jahren des Christseins immer noch dieselbe Schwäche besteht. Vielleicht bin ich auch falsch daran gegangen. Auch da ist es gut, mich vor einem anderen Christen zu öffnen. Ich kann dem anderen das Recht einräumen, mir Rat zu geben. Wenn wir zu jemandem hingehen und ungefragt Rat geben, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung da ist, in der Regel kommt das nicht so gut an, aber wenn ich selber auf jemanden zugehe, mich öffne und ihm sage, hast du vielleicht einen guten Rat, hast du das vielleicht selber schon mal durchgemacht, dann kann mir der andere auch vielleicht auch mal harte Sachen sagen. Und ich gebe ihm das Recht, auch immer wieder nachzufragen. Na, wie lief es denn diesen Monat? Ja, das muss nicht jeden Tag sein, aber wie lief es denn letzten Monat? Kam es davor? Unter welchen Umständen? Wie ist es dazu gekommen? Und man kann sich gegenseitig helfen, an dem Punkt weiterzukommen. Wenn du vielleicht dein ganzes Leben lang immer nur allein mit einem Problem dich versucht hast, ja, vielleicht zu arrangieren oder es zu eliminieren und es hat nicht funktioniert, probier es doch mit einem anderen Christen zusammen. Nicht als Therapeuten, sondern einfach als ein Bruder, der dir hilft, auch im Gebet. Auch im Gebet einfach noch jemand, der um das Problem weiß und sagen kann, ich bete jeden Tag für dich. Es ist gut zu wissen, jemand anders kämpft auch im Gebet für dieselbe Sache wie ich. Ich bin nicht allein damit. Das erkenne ich auch hier in Vers 7. Ich entscheide mich, im Licht zu wandeln, die Dinge nicht mehr im Verborgenen zu lassen, sondern ans Licht zu bringen. Und die Konsequenz ist, wir haben Gemeinschaft miteinander. Wenn wir uns trauen, uns voreinander zu öffnen, wenn wir uns trauen, vielleicht auch vom hohen Ross herunterzusteigen und unsere Schwächen einzugestehen, dann kommen wir einander näher. Wer an der Oberfläche bleibt, da bleibt auch die Beziehung an der Oberfläche. Ich habe in dem Zusammenhang auch eine interessante Studie gelesen. Die Studie untersuchte 246 Männer im vollzeitlichen christlichen Dienst, also Pastoren, Referenten, wie auch immer, also die sozusagen als Beruf Christ sind, die innerhalb einer Zeitspanne von 2 Jahren moralisches Versagen erlebt haben. Soweit, also dieser, der die Studie durchführte, hieß Hendricks. Soweit Hendricks es ausmachen konnte, waren diese Vollzeitler wiedergeborene Nachfolger von Jesus. Und obwohl sie eine gemeinsame Erlösung teilten, teilten sie auch einen gemeinsamen Zerstörungsakt. Sie hatten alle innerhalb von 24 Monaten eine ehebrecherische Beziehung begonnen. Nachdem Hendricks jeden Mann interviewt hatte, fasste er 4 gemeinsame Kennzeichen ihres Lebens zusammen. Und da möchte ich jetzt eins davon rausnehmen. Was die gemeinsam hatten, war, keiner von ihnen hatte irgendeine persönliche Rechenschaftsbeziehung. Was heißt es? Keiner von ihnen hatte irgendeine persönliche Rechenschaftsbeziehung. Bedeutet, dass ich für mein Tun, für mein Denken, für das, wofür ich mich interessiere, auf welchen Internetseiten ich surfe, gebe ich niemandem Rechenschaft ab. Keiner fragt danach und ich lasse auch niemanden dahin gucken. Ja, also in dem Fall wird natürlich die Schuld auch ihnen gegeben, nicht der Gemeinde, dass keiner nachgefragt hätte, sondern natürlich sie selbst haben das nicht gesucht. Jemanden, der, mit dem sie die Dinge besprechen können. Zweifel, Schwierigkeiten in der Ehe, Möglichkeiten, wie man es verbessern könnte. Nein, man blieb für sich. Man blieb allein. Und es gab keine Lösung und es kam zum Ehebruch. Da gibt es noch mehr interessante Punkte dazu, aber ich möchte es dabei belassen, weil ich glaube, da liegt wirklich eine große Verheißung drauf und eine große Hilfe, wenn wir uns voreinander öffnen, wenn wir nicht allein bleiben. Wenn wir uns wirklich jemanden suchen, wo ich sage, vor dem habe ich auch irgendwo geistlichen Respekt, das muss jetzt nicht sein, dass der Altersunterschied 30, 40 Jahre ist, aber wo ich einfach weiß, der ist mit mir auf dem Weg und der kann mir auch eine Hilfe sein. Ich weiß noch, als ich ein Jugendlicher war, 16, 17, da hatte ich 2 Freunde, bei denen konnte ich mich öffnen. Die waren auch nicht älter als ich, aber die waren auch auf dem Weg und die konnten mir auch sagen, Wolfgang, das ist Mist. Manchmal habe ich ihnen gesagt, was ihr da macht, ist Mist. Und so konnte man sich helfen und weiterhelfen. Und man geht in der Regel nicht gut mit Kritik um, aber Kritik nie zu hören, hilft auch nicht weiter. Von daher ist es gut, auch erstmal vielleicht das selbst zu initiieren, das freiwillig zu suchen und dann auch weiterzukommen im Glauben. Ich kann dazu nur Mut machen und als Pastor der Gemeinde natürlich auch zur Verfügung stehen. Bleibt nicht allein mit eurer Schuld. Wir können diese Last gemeinsam tragen, beziehungsweise gemeinsam bei Jesus loswerden. Und das ist auch der dritte Punkt. Vergebung finden wir immer in Christus. Dass wir schuldig werden, das ist manchmal passiert, das haben wir festgestellt. Wir müssen nicht als Christen frei sein von der Schuld. Aber wie schon erwähnt, in diesem Vers wird deutlich, das ist das, also in dem Vers 1 hier von Kapitel 2, in diesem Vers wird deutlich, was das Anliegen von Johannes ist, nämlich, dass wir nicht sündigen. Das, was wir falsch machen oder was Gottes Willen nicht entspricht, soll nicht gerechtfertigt werden, soll nicht sagen, es doch nicht so schlimm. Wir sollen nicht sündigen. Aber hier räumt Johannes auch wieder eindeutig ein, dass es vorkommt, dass wir sündigen. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wichtig ist hier zu wissen, dass die Bibel auch unterscheidet zwischen der Ausnahme der Sünde, dass es mal vorkommt, dass man nicht tut, was Gott will, dass man Versagen eingestehen muss. Und im Umstand bewusst und absichtlich und ständig in sündigem Verhalten zu leben, auf der anderen Seite. Die Ausnahme auf der einen Seite und eben dieses sündige Verhalten, in dem man lebt, auf der anderen Seite. Von der Ausnahme wird hier gesprochen. Das in der Sünde bewusst bleiben, wird an anderer Stelle scharf verurteilt. Da kommen wir jetzt heute nicht dazu. Aber es wird auch hier klar, Jesus ist der Fürsprecher. Es geht um Jesus. Es geht immer auf Jesus zu. Wo es vorher in negativer Weise gesagt wurde, wer sagt, er sei ohne Sünde, in dem ist das Wort nicht, in dem ist die Wahrheit nicht. So wird es hier in positiver Weise gesagt, Jesus ist der Fürsprecher für mich. Ich kann mich und darf mich auf Jesus werfen mit meinem Versagen, mit meiner Schuld und wissen, meine Schuld ist vergeben. Ich darf in der Freiheit eines Kindes Gottes leben. Denn was motiviert mich als Christ, treu am Glauben zu bleiben? Und ich habe das so ein bisschen überlegt im Vergleich zu einem Kind, das ich motivieren will, in irgendeiner Art irgendwo weiterzukommen. Was hilft da? Sind es Regeln und Druck und Zwang? Oder ist es Lob und Annahme und Ermutigung? Ich sehe das auch bei uns als Christen, wenn wir uns auf Jesus werfen, zu ihm kommen, dann freuen wir uns an seiner Liebe und an seiner Geduld und an seiner Annahme und an der Vergebung. Und das motiviert mich, für ihn zu leben, meinen Alltag mit ihm zu leben. Nicht der Druck, nicht das Zeigefinger heben, sondern seine Liebe. Seine Liebe wird nicht zur Folge haben, dass mir Sünde egal ist. Nein, seine Liebe bringt mich dazu, gegen die Sünde in meinem Leben zu kämpfen. Das ist auch genau das, was im nächsten Vers ausgedrückt wird. Das ist Vers 3. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Das ist genau der Punkt. Wenn ich Gott kenne, nicht als zornigen Gott, nicht als der, der dreinschlägt, nicht als der, der mir immer hinterher ist und alle meine Sünden aufschreibt und mir vorhält, sondern nein, wenn ich Gott kenne, wenn ich weiß, wie groß seine Liebe ist, dann weiß ich auch, dass seine Gebote, seine Regeln, seine Maßstäbe das Beste für mich sind. Dann will ich mich nicht dagegen auflehnen oder absichtlich was anderes machen, weil ich weiß, es ist doch gut für mich. Ich will doch nicht was tun, was schlecht ist für mich. Dann will ich seine Gebote halten und ich muss es nicht. Es ist nicht ein Muss dahinter, sondern es ist ein Darf und ein Wollen, weil ich das von Herzen tun will. Noch klarer drückt es Vers 5 dann aus, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Je mehr ich Gottes Liebe begriffen habe, und ich glaube, das ist hier auch ein Ausblick darauf, was wir in Gottes Herrlichkeit dann mal haben werden, dass die Liebe Gottes in uns vollkommen ist, dass wir sie vollkommen begriffen haben. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, jeder von uns ist noch auf dem Weg dahin, die Liebe Gottes zu begreifen. Und der eine ist weiter weg, der andere näher dran. Aber vollkommen, darum auch der Rückschluss, sein Wort vollkommen zu halten, wird in dieser Welt nicht möglich sein. Wer sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind, dass wir das tun wollen, was er möchte. Dass es nicht in uns eine Rebellion gibt, dass wir sagen, eigentlich will ich das gar nicht. Sondern weil ich Jesus kenne, weil meine Beziehung zu ihm klar ist, weil ich ihn suche, deswegen weiß ich auch, dass ich sein Wort halten will. Ich habe diesen Punkt überschrieben mit nicht nur reden, sondern leben. Vielleicht ist euch beim Text auch aufgefallen, ich habe das jetzt nicht besonders hervorgehoben, da wird oft geschrieben, wenn wir sagen, dies oder jenes, so ist das oder das. Also entweder liegen wir dann falsch, wenn wir so sagen, oder wir liegen halt richtig. Und das wird ja ganz oft genannt in diesen Versen. Im letzten Vers wird das so ein bisschen unser Text, ich sag mal, schnippisch zusammengefasst. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Sagen kann man viel. Ja, auch hier unter uns kann sein, dass wir viel reden und das Leben vielleicht nichts damit zu tun hat. Aber hier wird deutlich, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Ich kann viel sagen. Ich kann sagen, ich folge Jesus. Ich lese jeden Tag in seinem Wort. Ich will tun, was Gott mir sagt. Gottes Wahrheit ist das Wichtigste für mich. Ich liebe Jesus. Das sind alles wunderbare Sätze. Ich kann nur hoffen, dass jeder, der diese Sätze sagt, sie auch meint und sie auch lebt. Denn wenn es nicht nur Worte sind, sondern ernst gemeint, dann heißt die Folge, dann leb aber auch so. Nicht nur abnicken und sagen, ja, das finde ich alles schön und gut und will ich auch für mich in Anspruch nehmen, aber dann leb auch so wie Jesus. Wie hat Jesus gelebt? Natürlich fällt mir da zuerst sündlos ein, komme ich gleich noch dazu. Aber da fällt mir auch ein, voll von der Liebe Gottes. Jesus war voll von der Liebe Gottes und hat die Liebe Gottes an die Menschen weitergegeben. Er war an Gott hingegeben, hat alles, was er getan hat, mit Gott, ich sage es mal so, synchronisiert. Er hat nichts getan, was Gott nicht wollte. Er war ein Diener. Jesus hat gedient, er hat den Menschen gedient, obwohl er der Herr der Welt ist. Und ja, er war sündlos. Und wir haben zwar gehört, wir kriegen das nicht hin, aber genauso wie Johannes hier sagt, das sage ich euch, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, so soll das auch unser Ziel sein. Wir sollen die Sünde nicht in unserem Leben akzeptieren. Wir sollen sie eliminieren. Wir sollen sie identifizieren. Oh, tolle Worte, fallen mir alle gerade ein. Wir sollen sie erstmal identifizieren, was ist denn meine Schuld, was ist denn, wo habe ich denn zu kämpfen? Und dann muss ich sie zu Gott bringen und dann daran kämpfen, dass diese Sünde aus meinem Leben verschwindet. Der Text heute soll uns motivieren. Ich hoffe nicht, dass er uns entmutigt, weil ich doch durchaus viel von der Sünde jetzt gesprochen habe, aber er soll uns motivieren und ermutigen. Zum einen soll uns klar sein, ja, wir sind Sünder, aber begnadigt. Wir sind Sünder, aber uns ist vergeben und wir sind Kinder Gottes. Dann ist auch für uns Christen wichtig, Sünde muss ans Licht kommen. Sie darf nicht versteckt bleiben. Lasst uns da gegenseitig als Brüder und Schwestern uns helfen. Dann, die Vergebung steht in Jesus für uns bereit. Und zuletzt, wir sollen mit gutem Beispiel vorangehen, dass Sünde keinen Platz hat in unserem Leben, sondern im Gegenteil, dass unser Leben ein Zeugnis ist für Liebe, Hilfsbereitschaft und Vergebung. Das wünsche ich uns. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns diesen Text gegeben hast durch Johannes, dass er in diesem Brief aufgeschrieben hat, dass er uns einfach so deutlich zeigt, die Realität, in der wir leben als Christen, dass wir begnadigt sind, dass unsere Schuld vergeben ist durch dich, aber dass wir nicht sagen können, wir sind jetzt sündlos, wir sind heilig, wir sind, haben es nicht mehr nötig, dass du uns vergibst, dass du uns hilfst. Danke, dass wir auch wieder darauf gestoßen wurden, dass wir abhängig sind von dir täglich, von deiner Vergebung und dass du uns weiterbringst, uns im Glauben wachsen lässt. Aber hilf uns auch, dass wir nicht Ignoranten sind, die unsere Sünden ignorieren oder übertünchen oder überdecken, sondern dass wir ehrlich werden, wo wir noch leben oder Einstellungen haben oder Dinge denken oder sagen, die nicht in Ordnung sind. Hilf uns, Herr, dass wir erkennen, wo wir zu kämpfen haben. dass wir diese Schuld bekennen vor dir und wo nötig auch vor anderen Menschen. Damit wir wirklich auch unsere Sünde hinter uns lassen können und frei und rein werden für das Leben, das du für uns gedacht hast. Und Herr Jesus, hilf uns, dass all die Dinge, die wir sagen können, dass es nicht nur Dinge sind, die wir aussprechen, sondern die wir auch in unserem Alltag leben. Herr, hilf uns, so zu leben, wie du es uns vorgelebt hast, hingegeben an den himmlischen Vater, jeden Tag und voll und ganz. Hab Dank, Herr. Amen.